Liebe Gemeinde, wer von euch kann denn außer Eckhard auch noch ein Musikinstrument spielen? Wer von euch kann ein Musikinstrument spielen? Ein paar wenige. Ihr müsst jetzt nicht hier vorne Eckhard ergänzen. Eckhard macht das ganz super. Und wer von euch hat sich das Instrument selbst beigebracht? Ein paar. Ja, auch einige. Spannend. Es gibt ja manche Instrumente, die kann man sich richtig gut beibringen. Da kommt man ziemlich schnell voran, da erzielt man mit etwas Übung ganz gute Erfolge. Da gibt es auch manche vielleicht YouTube-Tutorials, dass man sich das zu Hause selbst beibringen kann. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren, in dieser ganzen Corona-Zeit, gab es doch auch den einen oder anderen, der gesagt hat, Mensch, ich fange wieder an, ein Instrument zu lernen, wieder mich da reinzubringen. Aber ich glaube, es gibt auch andere Instrumente, da zieht es sich ganz schön hin, bis man einen ersten Erfolg hat. Und ich habe das mal versucht, von Tabea aus der Querflöte einen Ton rauszukriegen. Ich hatte keine Chance, keine Ahnung, wie man das macht. Da bräuchte ich ganz viel Übung. Aber was denkt ihr denn, welches Musikinstrument ist denn am schwersten zu lernen? Die Geige. Trompete, Harfe. Geige ist schon ganz dicht dran. Der Komponist und Dirigent Leonard Bernstein, der wurde mal von einem Verehrer gefragt, Herr Bernstein, welches ist denn das schwierigste Instrument? Und er als Komponist antwortete geistesgegenwärtig, die zweite Geige. Ich kann viele erste Geiger finden, sagt er, aber einen zu finden, der mit derselben Begeisterung die zweite Geige spielt, das ist wirklich ein Problem. Und dennoch, wenn niemand die zweite Geige spielt, dann haben wir keine Harmonie. Und damit sagt dieser Komponist eine Wahrheit, die, glaube ich, auch über die Welt der Musik hinausgeht. Die zweite Geige zu spielen, als Musikinstrument Geige zu lernen oder auch die zugedachte Rolle und Aufgabe im Leben als zweite Geige auszuüben, das ist eine starke Herausforderung. Und so geht es in unserer Predigt heute und wir schauen uns in diesen Wochen ja ein paar Personen aus der Bibel an, Vorbilder des Glaubens, die nicht unbedingt die erste Geige sind, die ganz bekannt sind, die ganz vorne stehen und spielen, sondern die eher so ein bisschen im Hintergrund stehen. Und so sind wir letzte Woche mit Johannes Markus gestartet. Wir haben uns einen jungen Mann aus dem Neuen Testament angeschaut und heute geht es um Miriam, um eine herausragende Person, eine Frau aus dem Alten Testament, eine sehr geachtete Frau, die allerdings keine so leichte Rolle von Gott zugedacht bekommen hatte, denn sie hatte die Rolle der zweiten Geige von Gott zugedacht bekommen. Und so schauen wir uns heute an Herausforderungen bei der von Gott zugedachten Rolle oder auch Lernen von der zweiten Geige. Miriam hat ein paar Geschwister. Sie ist wohl die älteste von drei Kindern und doch wuchs sie im Schatten ihrer Brüder auf beziehungsweise führte ihr Leben später im Schatten ihrer großen oder ihrer kleineren, aber doch größeren, bekannteren Brüder, nämlich Mose und Aaron. Und da merken wir schon, Mose und Aaron, das ist ja eine spannende Familie, aus der Miriam kommt. Mose, der ist sicherlich allen bekannt, Aaron vermute ich auch. Aber bei Miriam, da gehe ich davon aus, dass unser Wissen doch nicht ganz so stark präsent ist. Wir haben zwar eben schon einen Text gehört, aber es gibt ja noch ein bisschen mehr über Miriam. Und sie rückt so ein bisschen doch in den Hintergrund. Sie hatte wirklich keine einfache Rolle neben ihren bekannten Brüdern. Sie spielte eine andere Melodie. Und das hat sie ganz stark herausgefordert. Und doch dürfen wir einiges von ihr lernen. Und drei Texte sind es, in denen Miriam auftaucht und die ich heute mit euch anschauen möchte. Und eben haben wir schon den ersten Text aus Exodus 2 gehört, auch wenn Miriam hier namentlich noch nicht erwähnt wurde. Aber es ist davon auszugehen, dass Miriam dieses Mädchen war, das ihren Bruder Mose begleitet hat und dass sie zu diesem Zeitpunkt nach jüdischer Tradition gerade mal 13 Jahre jung war. Und doch begegnet sie uns hier bereits mit sehr positiven und bewundernswerten Eigenschaften. Miriam ist eine mutige, sie ist eine initiative junge Frau. Und wir müssen uns noch bewusst machen, in was für einem Umfeld Miriam eigentlich aufgewachsen ist, wo das eigentlich alles stattfand, was wir eben gehört haben. Das Volk Gottes, die Israeliten, die befanden sich in Ägypten, aber die Zeiten der Anerkennung und des Schutzes durch Josef, der sie ja doch auf gewisse Weise nach Ägypten gebracht hatte, der sie dort versorgt hatte und der eine hohe Position am Hofe des Pharaos innehatte. Diese guten Zeiten für Israel waren vorbei. Das Volk wurde inzwischen von den Ägyptern unterdrückt. Die Israeliten waren Sklaven, sie litten unter Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Und das sind die Umstände, unter denen Miriam aufwächst. Die Israeliten leben als Volk zusammengepfercht, vielleicht auf einem Landstrich unter sich, in einer Art Ghetto. Sie müssen Zwangsarbeit für die Ägypter verrichten. Sie sind lediglich als Arbeitskräfte gut und dürfen gar nicht richtig am öffentlichen Leben in Ägypten teilnehmen. Sie müssen unter sich bleiben. Und das Faszinierende ist aber doch, je mehr Gewalt den Israeliten von den Ägyptern angetan wurde, desto stärker wuchs das Volk. Und der Pharao beschloss deshalb eines Tages, die neugeborenen Jungen der Israeliten durch die Hebammen töten zu lassen. Die Hebammen widersetzen sich diesem Befehl. Sie sagen, da machen sie nicht mit. Und so ändert der Pharao seinen Plan und er sagt, gut, die frisch geborenen Jungen sollen dann aus dem Volk Israel in den Nil geworfen werden. Ob das so viel besser als das Töten ist, kann man bezweifeln, aber damit sind auch alle anderen Ägypter gemeint, dass die Aufgabe nicht nur bei den Hebammen liegt. Und es ist ganz klar, der Pharao möchte das Volk Israel schwächen. Die Mädchen durften am Leben gelassen werden, sie konnte man ja als Mägde oder Sklaven gebrauchen, aber die Jungs stellten doch eine Gefahr dar und sie sollten beseitigt werden. Und das müssen wir uns mal vorstellen, was das bedeutet für Miriam, die mitbekommt, wie ihre Mutter schwanger ist. Und die Frage ist natürlich, was wächst denn da im Bauch heran? Ist es ein Junge? Wie wird das weitergehen? Sie erlebt Schreck, Angst und Grauen vor den immer wieder wechselnden Vernichtungsstrategien des Pharaos. Was ist denn, wenn ägyptische Soldaten an die Tür klopfen, um ihren Bruder, der dann geboren wird, um ihn mitzunehmen oder zu versklaven? Immer wenn wir uns da so hineinversetzen, dann erinnert das doch stark an dunkle Zeiten hier in unserem Land, wo Juden auch nicht wussten, was sie erwartet, wo sie sich verstecken konnten, aber wo eine ganz gezielte Vernichtung stattfand. Ich glaube, in so einer Situation, da ist das dominierende Gefühl die Angst, die Haltlosigkeit. Eine Situation, wo man, glaube ich, allen Mut und alle Zuversicht ganz schnell verlieren kann. Wo soll das noch enden? Und das Naheliegendste ist, dass man eingeschüchtert und dass man verunsichert ist. Und tatsächlich entscheidet sich die Familie von Miriam dazu, das Neugeborene erstmal zu verstecken. Ganz so leicht machen sie es den Ägyptern dann doch nicht. Aber der Kleine wird immer größer und nach 3 Monaten, da lässt sich das Verstecken nicht länger aufrechterhalten, da lässt sich der Kleine nicht mehr so einfach ruhig halten. Und die Familie beschließt, den kleinen Jungen in einem Korb im Schilf des Nils auszusetzen. Sie überlassen ihn der Hand Gottes. Und das ist spannend, wie Miriam hier reagiert. In dem Moment, wo Miriams kleiner Bruder weggegeben wird, da könnte sie sich doch auch einfach unter der Bettdecke verkriechen. Dass sie sich zurückzieht und dass sie mit ihrem bevorstehenden Verlust alleine bleibt. Aber nein, im Gegenteil, Miriam ist neugierig. Sie verfolgt aus einiger Entfernung, was mit ihrem kleinen Bruder geschieht. Sie beobachtet das Geschehen. Und als plötzlich die ägyptische Prinzessin auftaucht, die Tochter des Erzfeindes, da läuft sie nicht davon, da versteckt sie sich nicht. Nein, sie wartet auch erstmal ab, was passiert denn dann? Und dann macht sie etwas Unvorstellbares. Ich denke, innerhalb von kurzer Zeit muss sie entscheiden, wie sie reagiert. Ob sie flüchtet oder ob sie doch noch aushält, ausharrt. Und dann schließlich auf Angriff umschaltet. Und Miriam ergreift die Initiative. Sie spricht die Pharaos Tochter an. Und sie präsentiert ihr eine Idee. Sie tritt mutig auf, sie riskiert damit ihr Leben und das Leben ihrer ganzen Familie. Weil sie auch sagen könnten, Mensch, gehörst du dazu? Bist du Teil davon? Habt ihr versucht, den Kleinen irgendwie zu retten? Miriam bietet der Prinzessin an, eine Amme für das Kind zu finden. Und sie ist dabei weise genug, nicht zu verraten, dass es sich dabei um die Mutter des Kindes handelt. Und am Schluss wird die Mutter für das Stillen des Kindes bezahlt. Was für eine wunderbare Wendung für die ganze Familie, die Gott hier schenkt. Und wo Miriam eine ganz entscheidende Rolle spielt. Miriam besitzt Mut und Cleverness. Sie ergreift die Initiative und im Moment der Gefahr und größten Unsicherheit, da kann sie doch ihre Ressourcen aktivieren. Da ist sie geistesgegenwärtig und unerschrocken. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, wenn man unter solchen Umständen aufgewachsen ist, wo man einer vermeintlichen Übermacht wehrlos gegenübersteht. man eigentlich um sein Leben bangt. Eigentlich braucht es doch weitaus weniger, um einen Menschen einzuschüchtern oder zu brechen. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie kommt Miriam denn dazu, dass sie so handeln konnte? Und ich glaube, aus dem Hebräerbrief, da finden wir eine Antwort dazu, denn da erfahren wir etwas über die Eltern von dem kleinen Mose. In Hebräer 11, da werden sie als Glaubensvorbilder aufgeführt und wir lesen über sie: Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt 3 Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. Miriam ist in einem tiefgläubigen und vertrauensvollen Elternhaus aufgewachsen. Ihre Eltern haben es ihr vorgelebt, sie haben es ihr mitgegeben, dass sie mutig und im Vertrauen auf Gott handeln und reagieren konnte. Dass sie ein Leben führen konnte in der Unterdrückung, ohne daran kaputt zu gehen, weil sie wusste, dass sie doch letztlich in Gottes Hand geborgen ist. Auch das wird dazu beigetragen haben, dass Miriam so mutig, dass sie so geistesgegenwärtig handeln konnte. Und dass auch wir sehen und dürfen und uns ermutigen lassen, dass Herausforderungen, auch schwierige Herausforderungen, nicht per se etwas Schlechtes sind. Sondern wir können unterschiedlich darauf reagieren. Bei ähnlichen Herausforderungen erleben wir unterschiedliche Reaktionen von uns Menschen. Es gibt manche, die sich bei Herausforderungen und unangenehmen Situationen schnell zurückziehen, die immer kleiner werden. Aber es gibt auch andere, die dann in mutigem Gott vertrauen. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel, dass sie auf Gott vertrauen und dann über sich hinauswachsen. So wie Miriam. Und durch ihr mutiges Handeln darf die Familie ihren Sohn noch eine weitere Zeit bei sich haben. Die Mutter darf Mose stillen und sie dürfen ihn bis zu einem gewissen Alter großziehen. Der kleine Mose verdankt seiner großen Schwester sein Leben. Und er darf später am Hof des Pharao aufwachsen. Er erhält dort die beste königliche Ausbildung. Und das ist unglaublich, wie Miriam dazu beigetragen hat. Dass sie ihren Mut bewahrt hat und dass sie in einer schwierigen Situation nicht durch Passivität gelähmt ist, sondern dass sie immer noch die Initiative ergreifen konnte. Die kleine, junge Miriam ist ein starkes Vorbild. Und das ist der erste Punkt, den wir von ihr hier mitnehmen können, dass sie mutig und initiativ ist, dass sie Mut hat, ein Feingespür für die Situation und dass ihr Verantwortungsbewusstsein für ihren jungen Bruder bereits in frühen Jahren erkennbar ist. Ich habe gedacht, wenn man sich das so anschaut, dann ermutigt diese Episode dazu, das Jugendalter nicht einfach als eine irgendwie vor sich dahinziehende Lebensphase zu sehen, sondern dass es eine wirklich auch wertvolle Phase im Leben ist, wo wir bereits wichtige und starke Erfahrungen für das Leben gesammelt haben und wo auch die Jugendlichen und Kinder in unserer Gemeinde Erfahrungen sammeln und wo wir sie bestärken können. Und nach dieser starken Rettungsaktion hören wir aber erstmal längere Zeit nichts mehr von Miriam. Im Land Ägypten geht es für das Volk Israel immer stärker bergab. Sie leiden unter der Last der Sklaverei und sie schreien zu Gott um Errettung. Und Gott greift ein. Und er greift ein durch die Familie von Miriam. Gott gebraucht Mose und seinen Bruder Aaron. Und durch den Machterweis Gottes mit den 10 Plagen machen die Israeliten sich schließlich auf den Weg raus aus Ägypten. Ganz viel, was da passiert, aber in all dem erfahren wir gar nichts über Miriam. Von ihr lesen wir erst später wieder. Denn am Ufer des Meeres, als das Volk sich aufmacht, nach der 10. Plage Ägypten hinter sich zu lassen, da geraten sie doch in eine Sackgasse. Vor ihnen ist das Wasser und hinter ihnen ist dann doch die ägyptische Armee, als der Pharao feststellt, Mensch, ich lasse meine Sklaven doch nicht so einfach ziehen. Die sollen mal schön hierbleiben und weiter für uns arbeiten. Die Ägypter, die Israeliten sind in einer Klemme zwischen Meer und ägyptischer Armee eingeklemmt. Doch dann teilt sich das Meer, das Volk zieht hindurch und sie werden gerettet. Und anstelle von Lebensgefahr tritt eine ungeheure Freude, Erleichterung und Jubel unter den Israeliten. Sie haben es geschafft. Die Verfolger sind durch Gottes Hand überwunden. Und das wird uns alles in Exodus 14 beschrieben. Ein unfassbares Ereignis, das bis heute festgehalten wird in Kunst und einigen Theaterstücken. Und das ist doch auch wirklich ein großartiges Wunder, mit dem Gott sein Volk hier befreit. Das ist nochmal der krönende Abschluss nach den 10 Plagen, die er den Ägyptern geschickt hat. Aber was passiert jetzt nach diesem Durchzug durch das Meer? Was passiert nach dieser atemberaubenden Erfahrung? Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr erlebt, dass sich das Meer teilt, ihr da durchziehen könnt und hinter euch eure Verfolger in den Fluten umkommen und ihr frei seid? Erstarrt man da nicht vor Ehrfurcht, was da passiert ist? Ich denke, das wäre eine passende Reaktion. Sagt man, wow, das war echt krass. Aber naja, jetzt muss ich nach vorne schauen. Weiter geht's. Das war einmalig, aber irgendwie liegt jetzt die Wüste vor uns. Diskutiert man darüber, analysiert man erstmal das Erlebte und überlegt, wie konnte das eigentlich sein, dass das Meer sich geteilt hat? Betrachtet man das von allen Seiten? Ich glaube, wir Deutsche hätten das sicher gemacht, erstmal eine große Diskussion gehabt. Miriam ergreift wieder die Initiative. Sie taucht hier an dieser entscheidenden Stelle auf und sie weiß, dass jetzt der Einsatz für die zweite Geige ist, dass sie jetzt nicht länger abwartet, dass es nicht heißt, mal schauen, was so kommt, dass man sich erstmal sortiert und das erstmal sacken lässt, sondern dass Miriam sagt, nein, an diesem Punkt, das, was wir erlebt haben, da gilt es, drauf zu reagieren, Gott anzubeten, Gott zu loben, weil Israel erlebt hat, wie Gottes mächtige Hand mit ihnen war und wie er sie auf wundersame Weise errettet hat. Und so lesen wir in 2. Mose 15 in Vers 20, dann nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, ihr Tamburin und alle Frauen tanzten mit Tamburin hinter ihr her. Also vielleicht spielt sie auch das erste Tamburin gleichzusetzen mit der zweiten Geige. Und Miriam sang dazu, singt dem Herrn, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. An dieser Stelle wird doch etwas von Miriams Führungsrolle deutlich. Sie wird als Prophetin bezeichnet und das zeigt, dass sie mit Gott verbunden war, dass sie Gott erlebt hat, dass sie in seinem Auftrag handelte, dass Gott mit ihr sprach und durch sie zum Volk Israel. Und neben Miriam gibt es nur noch drei weitere Prophetinnen im Alten Testament, Deborah, Hulda und die Frau des Jesaja. Miriam hat schon eine bedeutende Rolle für das Volk. Und doch sehen wir hier auch einen zweiten Charakterzug Miriams, dass sie nämlich ihrer Begeisterung und dem Gotteslob Ausdruck bringt, dass sie ihrer Begeisterung und Freude über die Errettung mit Leib und Seele Ausdruck verleihen kann und dass sie das ganze Volk dazu führt, Gott zu loben, auf Gott zu schauen. Und bei genauerer Übersetzung würde man auch erkennen, dass Miriam nicht nur die Frauen in das Gotteslob mit reinnimmt, sondern auch die Männer waren dabei. Das ganze Volk folgte ihr nach und lobte Gott. Denn Gott hatte doch gerade gehandelt. Und hier erleben wir die Antwort des ganzen Volkes. Sie sind nicht starr vor Schreck. Sie können gar nicht fassen, was da passiert ist. Sie blicken auch nicht einfach nur nach vorne in die Wüste, sondern sie halten inne und loben Gott für seine rettende Tat. Miriam ist hier die Vermittlerin und sie ist das Vorbild. Und das ganze Volk soll nachmachen, was sie tut. Und wir lernen noch eine starke Lektion durch diesen Text. Denn irgendwie sind die Israeliten ja doch noch nicht am Ziel. Klar, Ägypten liegt hinter ihnen, aber die Wüste liegt vor ihnen und ihr Weg ist auch noch ganz schön lang. Sie machen ja noch einen ganz langen Umweg. Es dauert ja, bis sie das verheißene Land endlich erreichen. Aber doch erheben sie hier an dieser Stimme durch Miriam ihr Lob, um Gott zu singen, um ihn anzubeten und um ihm zu danken. Miriam besingt Gottes Gegenwart, sein Wirken und sein Handeln in diese unmittelbare Situation hinein. Und das gilt gleichsam auch für alle Zukunft. Denn dieses eine Lob, singt dem Herrn, denn er ist hoch erhaben, das ist ja dasselbe, was sie auf ihrem weiteren Weg wissen dürfen. Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott, du bist hoch und unerreicht. Das ist doch unfassbar, Gott, was du getan hast. Du hast uns errettet und dir allein gebührt unser Lob. Ein ganz knappes, ein kurzes Lied, das entstanden ist nach dieser einschneidenden Befreiung aus Ägypten. Eine Liedzeile, die sich das Volk Israel aber über die Wüstenwanderung und ja selbst über die Jahrhunderte danach noch vor Augen gehalten hat. Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Erstaunliches erlebt habt. Wir Menschen sind ja leider immer wieder gut dabei, dass wir uns einreden, wow, das haben wir gut hinbekommen. Oder, hey, da habe ich richtig Glück gehabt. Das ging gerade noch mal gut, das war ganz schön knapp. Aber hier an dieser Stelle wird klar, dass Miriam sagt, hey Leute, das ist nicht irgendwie nur ein Zufall gewesen. Nein, das ist natürlich ganz klar unser Gott, der das gemacht hat. Das führt Miriam dem Volk vor Augen und sie verleiht ihrer Freude und Begeisterung Ausdruck. Und sie wissen, die Umstände, die mögen sich noch mal ändern auf unserer Wanderung und auf unserem Lebensweg. Aber Gott ändert sich nicht. Gott bleibt treu. Gott steht zu seinen Verheißungen. Gott ist da. Und das ist ja auch Lobpreis, den Miriam hier mit dem Volk macht. Und das zeigt uns das Lobpreis, dass die Anbetung immer diese zwei Ebenen auch hat. Gott im Hier und Jetzt anzubeten, Gott zu loben dafür, wie er ist, und dass wir gleichzeitig darüber ausführen, dass sein Wesen unveränderbar ist, dass er die Kontrolle auch niemals verlieren wird, dass er derselbe wahr ist und bleibt. Und dass wir wissen dürfen, Gott ist nicht nur hier und jetzt bei uns, sondern er ist auch morgen, auch im Alltag, er ist auch im Herbst, auch im Winter und darüber hinaus da. Gott hat die Kontrolle. Das ist das, was Miriam dem Volk vor Augen führt, dass sie Gott loben und dass sie die Aufmerksamkeit des Volkes auf Gott bündelt und fokussiert. Und das ist ein ganz starkes Vermächtnis, dass sie Geschichte deutet und dass sie das Volk in die Anbetung mit reinnimmt. Nach diesen beiden sehr positiven Charakterzügen Miriams gibt es aber noch eine dritte Stelle über Miriam. Und das ist etwas nicht ganz Einfaches, aber doch auch Verständliches, was wir noch über ihren Charakter finden. Und ich weiß nicht, wer von euch diese dritte Stelle kennt. Ich bin gleich mal gespannt. Denn anfangs hatte Miriam in ihrer Biografie ja doch eine ganz schön starke Herausforderung hineingelegt bekommen, sich eben mit ihrer Rolle als zweite Geige irgendwie zu versöhnen. Sich einzureihen hinter ihrem kleinen Bruder Mose, dem Gott eine andere Leitungsverantwortung und Aufgabe zugedacht hatte. Wir lesen in 4. Mose, ein ganz spannendes Buch, da lesen wir nochmal etwas über Miriam. Dort, also an einem bestimmten Punkt auf der Wanderung, übten Miriam und Aaron Kritik an Mose wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Miriam und Aaron, beide Geschwister, verbünden sich hier gegen Mose. Da kommt auf einmal etwas auf, was einen Keil zwischen die Geschwister treibt. Und ja, mit ihrer Kritik haben sie natürlich ein Stück weit recht. Mose hat eine Ausländerin und eine Kuschiterin zur Frau genommen. Und die Sorge, die damit verknüpft war, ist, dass eine ausländische Frau als Gefahr angesehen wird, das Herz des Mannes hin zu anderen Göttern zu leiten, ihn wegzubringen vom Gott Israels. Eine berechtigte Sorge, wenn ein gläubiger Mensch mit einer anders oder ungläubigen Person eine Beziehung eingeht, dass man sich dadurch vom Glauben entfernt oder dass man faule Kompromisse eingeht. Aber im Fall von Mose, da wurde diese Befürchtung nicht real. Vielleicht handelt es sich hier auch um seine Frau Zipporah, mit der er schon ganz lange verheiratet war, und vielleicht wurde das erst jetzt nach all den Jahren zu einem Problem. Aber wir merken, da steckt auch noch mehr dahinter. Und eine zweite Sorge wird deutlich, dass Miriam und vermutlich auch Aaron nämlich mit ihrer Rolle als zweite Geige zu kämpfen hatten. Dass sie gekränkt waren, denn wir lesen in Vers 2, sie fragten, hat der Herr wirklich nur durch Mose geredet? Hat er es denn nicht auch durch uns getan? Mose war ja der Leiter und Führer für das Volk Israel durch die Wüste hindurch. Miriam und Aaron hatten hier an dieser Stelle das immer wieder mit angesehen und erlebt, aber hier haben sie zugelassen, dass dann doch ihre Eifersucht auf Mose in aller Öffentlichkeit offenbar und sichtbar wurde, dass sie einer Wurzel von Bitterkeit Raum gegeben haben in ihrem Herzen. Und wenn Bitterkeit und Eifersucht sich in unseren Herzen einnistet, wenn wir das vor sich hin wuchern lassen, dann wird es am Ende aufsprossen und Probleme verursachen. Und wir merken hier, Miriam hadert mit der von ihr zugedachten Rolle. Sie hat keine Lust mehr, immer nur die zweite Geige zu spielen. Und da bricht sich eine lang angestaute Frustration Bahn. Vermutlich hat es schon in der Kindheit angefangen. Als Mose an den Hof des Pharaos gehen durfte und sie zurückbleibt in ihrer Familie. Während sie 40 Jahre in Sklaverei und Elend verbringen musste, erlebt Mose Saus und Braus am Hof des Pharao. Und dann später ist er plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Er darf die Freiheit genießen in Midian und sie ist weiterhin in der Sklaverei. Und während sie die Mutige und Initiative ist, die ihren kleinen Bruder gerettet hat, da erwählt Gott ihren Bruder, der sich kaum etwas zutraut und der sich auch nur schwer ausdrücken kann, der nur mit Hilfe von Aaron sich überhaupt traut, Gottes Berufung Folge zu leisten. Und wo sie später als Prophetin wohl nur Visionen und Träume erlebt, da darf Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen. Ich glaube, da gibt es manches in der Biografie der Geschwister, was für Frust sorgt. Da hat sich was angestaut. Da hadert man mit der Rolle, die man nicht haben möchte. Das wäre doch so schön, wenn sie auch was von den Lorbeeren abbekommt. Oder wenn sie zumindest etwas mehr beteiligt ist an der Führung und Leitung des Volkes. Und dann war da ja noch die Erfahrung in Kapitel 11 in 4. Mose, dass Mose sich bei Gott beklagt, dass er die Verantwortung für das Volk Israel allein tragen muss. Und Gott hat dann ja nicht gesagt, hey Mose, du hast doch noch deine Geschwister Aaron und Miriam, die könnten dir helfen und beistehen. Nein, Miriam erlebt, dass Gott irgendwie 70 willkürlich ausgewählte Männer Mose an die Seite stellt, um ihn zu entlasten. Da fühlt sie sich doch irgendwie übergangen, das ist doch ungerecht. Und hier an dieser Stelle, da macht Miriam ihrem bitteren Herzen Luft, indem sie ihren Bruder in aller Öffentlichkeit kritisiert. Und ihre Kritik erreicht natürlich auch Gott. Vor Gott bleibt ja nichts verborgen. Aber Gott reagiert an dieser Stelle auch in aller Öffentlichkeit. Gott hat Miriams Verhalten und ihre Kritik an Mose nicht einfach so stehen lassen. Und ihre Kritik gegen Mose war auch unberechtigt. Denn wir lesen einen Vers später, Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Mose wird zu Unrecht kritisiert. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Die Eifersucht und die Bitterkeit von Miriam lässt Gott nicht einfach auf sich beruhen, sondern Miriam erhält eine Strafe von Gott, die es in sich hat. Es kommt zu einer Unterredung zwischen Gott, Mose, Miriam und Aaron. Und nachdem die Wolke sich von dem Zelt Gottes erhoben hatte, wurde Miriam vor Aussatz weiß wie Schnee. Und wer sich mit Aussatz in der Bibel beschäftigt hat, der weiß, das ist eine ernstzunehmende Krankheit. Das ist eigentlich ein Todesurteil. Das war's für Miriam. Was für eine Achterbahnfahrt im Leben dieser Frau. Mal ist sie ganz oben, führt das Volk in die Anbetung hinein. Und jetzt, wo sie der Bitterkeit in ihrem Herzen Raum gegeben hat, wo sie Probleme damit hat, mit ihrer zweiten Geige, mit dieser von Gott zugedachten Rolle und sie sich gegen Mose auflehnt. Jetzt ist sie mit Aussatz in der Versenkung von der Bildfläche verschwunden. Und wer Aussatz hat, der darf nicht in der Gemeinschaft mit anderen Menschen stehen. Der muss das Lager schnell verlassen. Es kann so schnell gehen, dass Menschen kometenhaft nach oben aufsteigen und dass sie ebenso schnell wieder hinabstürzen, dass ein einziges Vergehen reichen kann. Und gerade unsere mediale Welt ist da doch gnadenlos. Und wir erinnern uns, glaube ich, an einige Politiker, die das erleben mussten. Ein Fehltritt und schon ist man weg. Aber hier ist die Geschichte von Miriam nicht zu Ende. Sondern sie erfährt eine letzte wichtige Lektion, die auch für uns heute gilt. Denn Mose war ja ein außerordentlicher Mann. Er war demütig und bescheiden. Und geprägt durch seine Zeit in Midian und vorbereitet für seinen Dienst als Anführer der Israeliten, hatte Gott, denke ich, auch so an ihm gewirkt, dass er einen Blick hatte für seinen Nächsten. Und natürlich auch für seine Schwester. Als Mose den Aussatz bei seiner Schwester sieht, da fürchtet er um ihr Leben. Aaron bittet ihn auch, dass er sich für sie einsetzt. Und Mose ist nicht schadenfroh, dass Miriam bekommt, was sie verdient hat, sondern er betet für Miriam. Und wir lesen weiter. In 4. Mose 12, die Verse 13 bis 15, da bat Mose den Herrn, mach sie doch wieder gesund, mein Gott. Und der Herr sprach zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich dann nicht 7 Tage lang schämen? Sie muss 7 Tage lang außerhalb des Lagers bleiben. Danach kann sie wieder zurückkehren. So wurde Miriam für 7 Tage aus dem Lager ausgeschlossen und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder ins Lager zurückgekehrt war. Eigentlich ist es völlig untypisch, dass eine Aussätzige wieder aufgenommen wird. Normalerweise überlässt man Aussätzige sich selbst. Und ja, für 7 Tage bleibt Miriam vom Aussatz befallen. Sie muss außerhalb vom Zeltlager unterwegs sein. Sie ist abgesondert. Sie muss für sich bleiben. Eine heftige Zeit, aber auch eine Zeit, in der sie die Möglichkeit hat, ihr Herz zu erneuern. Und auch hier sehen wir wieder, man kann an jeder Situation verbittern oder man kann daran wachsen. Miriam hat die Wahl, wie sie reagiert. Ist sie frustriert? Hadert sie mit Gott? Sieht sie ihr Unrecht, das sie begangen hat, vielleicht gar nicht ein? Wie gehen wir eigentlich mit Fehlern und Fehltritten in unserem Leben um? Versuchen wir sie irgendwie schön zu reden, zu rechtfertigen, jemand anderem die Schuld zu geben? Oder versuchen wir daraus zu lernen und Gott an unserem Charakter arbeiten zu lassen? Ich finde es immer wieder gut, in der Bibel zu sehen, dass Fehltritte nicht das Entscheidende sind, dass wir kein Leben ohne Fehltritte führen müssen, sondern dass die Frage ist, wie reagieren wir eigentlich darauf? Das sehen wir bei Petrus oder auch bei König David. Die haben große Fehler gemacht, aber sie haben sich dann vor Gott gedemütigt. Sie haben Buße getan und sie sind wieder zurückgekommen. Und ich denke, auch das sehen wir am Ende der Geschichte bei Miriam, dass sie demütig ist und dass sie Wiederherstellung durch Gott erlebt. Dass sie Gottes Entscheidung akzeptiert, dass sie sicherlich Buße tut und dass das Wunder geschieht, dass sie wieder aufgenommen wird ins Volk, dass sie geheilt wird, sonst wäre diese Aufnahme ja gar nicht möglich. Miriam bleibt also die Frau, auf die man im Volk Gottes nicht verzichten möchte. Das Volk sagt nicht, nein, wer Aussatz hat, der bleibt jetzt erstmal außen vor, den nehmen wir nie wieder auf. Sondern Gott hat sie wiederhergestellt. Und die Überlieferung besagt uns, dass Miriam nach ihrem Tod ein ehrenvolles Begräbnis erhielt und dass man 30 Tage lang um sie trauerte. Und da merken wir, für das Volk war Miriam eine hochgestellte Person, obwohl sie mit ihrer Rolle so gehadert hat. Und zu guter Letzt finden wir auch beim Propheten Micha in Kapitel 6, Vers 4, einen letzten Vers, in dem uns Miriam begegnet. Da lesen wir, wie Gott Rückschau hält und wo er sagt, denn ich habe dich aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Und hier wird rückblickend deutlich, dass Miriam ihre eigene Bedeutung doch ganz falsch eingeschätzt hat. Dass Gott sie ganz anders gesehen hat, das wird hier deutlich. Sie ist nicht einfach nur irgendwie die zweite Geige gewesen. Nein, ihre Bedeutung wurde von Gott ganz anders wahrgenommen, als sie es selber was sah. Und auch das dürfen wir immer wieder im Hinterkopf haben, dass Gottes Perspektive, dass seine Sicht und sein Denken auf unser Leben sich unterscheidet von dem, wie wir es selbst sehen und einschätzen. Und dass ja sogar andere Menschen das ganz anders sehen und einschätzen. Und Miriam ist eine Person, die uns, glaube ich, an vielen Stellen inspirieren kann. Mit den positiven, aber auch mit den heiklen Seiten ihres Charakters. Miriam spielte die wichtige zweite Geige. Sie ist mutig von Kindesbeinen an. Sie ließ sich nicht von Ungerechtigkeiten, von widrigen Umständen oder gesellschaftlichen Zwängen entmutigen, sondern sie ergriff die Initiative, wo es nötig war. Sie wusste, wem die Ehre gebührt. Und sie lobte Gott entsprechend, bringt ihre Begeisterung und Freude über sein Handeln zum Ausdruck. Und sie rückt damit die Perspektive eines ganzen Volkes auf Gott hin zurecht. Und Miriam haderte auch mit ihrer Rolle. Aber sie war zugleich auch bußfertig und sie erlebte Wiederherstellung durch Gottes Gnade. Und so dürfen wir von Miriam lernen, bis heute. Und ich wünsche uns, dass wir wenigstens einen Aspekt von ihr mitnehmen, der uns in unserer von Gott zugedachten Rolle entweder bestärkt oder der uns ermutigt, Veränderungen an unserem Charakter zuzulassen. Und ich wünsche uns allen Gottes Segen dazu.